Ja, ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich für die Einladung bedanken, die ich bekommen habe und auch schon für die positive Resonanz, die ich von Ihnen auf mein Buch erhalten habe. Ich kann mich nur erinnern, so wie das Buch herausgekommen ist, hat es nicht nur positive Resonanzen gegeben, sondern auch welche, die gemeint haben, da habe ich mir etwas verlaufen. Und dann tut es ja gut, wenn da eine Rückmeldung kommt von einem fremden Menschen, der sagt, das findet er sehr anregend, was ich da niedergeschrieben habe. Ich will mich kurz vorstellen. Also mein Name ist Markus Püringer, ich komme aus Linz in Österreich. Ich hoffe, dass es mit meinem Dialekt geht. Ich habe den Eindruck, ich rede normal, aber ich habe schon erfahren oder so, dass manche das lustig finden, wie ich spreche. Ja, ich habe Volkswirtschaft studiert. Also ich habe mich schon sehr, sehr lange mit dem Thema der Wirtschaft auseinandergesetzt. Mein Beweggrund, Volkswirtschaft zu studieren, war auch in jungen Jahren schon zu ergründen, was läuft denn in unserer Gesellschaft schief. Meine grundsätzliche Ahnung, dass viele Dinge, Probleme, die wir in unserer Gesellschaft, mit denen wir konfrontiert sind, damit im Zusammenhang stehen, wie unser Wirtschaftssystem läuft. Ich habe schon meine Diplomarbeit über den John Stuart Mill geschrieben, der wird auch noch vorkommen, also auch so die Frage des Menschenbildes, was ist da überhaupt für ein Menschenbild in der Ökonomie vorherrschend. Also gibt so diese Grundrichtung, dann war ich oder bin ich noch immer auch in der Politik tätig, also ich bin lange Zeit im Landesbüro bei den Grünen in Oberösterreich tätig gewesen und bin jetzt noch Gemeinderat, also im Kommunalparlament der Landeshauptstadt Linz für die Grünen. Und was ich auch noch mache, und das fließt schon in mein Buch auch mit hinein, ist, dass ich Supervision und Coaching mache, also Menschen begleite bei ihren beruflichen oder sonstigen Problemen, da eine gute Lösung für sich zu finden und wieder gut in den Fluss zu kommen, also auch um diese Metapher da zu verwenden. Ja, also es ist für mich dieses Buch das Ergebnis einer langen Auseinandersetzung mit diesem Thema. Habe mir da wirklich auch 2-3 Jahre genommen, um da auch noch tiefer zu ergründen, was ist es denn, was meine Kritik auch an diesem Gesellschafts- und Wirtschaftssystem ist. Und das Schreiben an sich war ein sehr lustvoller und dynamischer Prozess für mich, den ich nicht missen möchte. Für mein Gefühl auf einiges auch draufgekommen. Ich komme nicht, also ich würde mich jetzt auch nicht als Freiwirtschaftler bezeichnen, komme auch nicht aus dieser Richtung, würde eher so meinen Hintergrund als also diese marxistisch geprägte Wertkritik oder so ist eher so mein Punkt, von dem ich herkomme, wo auch manches heute noch einfließen wird. Und ich war selber überrascht, dass ich dann letztlich sehr stark beim Geldthema gelandet bin und das ist aber vielleicht auch kein Zufall nicht, dass man da dann landen kann. Aber nur um es auch klar zu machen, dass ich da jetzt dort nicht, Sie werden jetzt nicht sehr viel vom Silvio Gesell von mir hören, oder so, das ist nicht unbedingt die Grundrichtung, von der ich herkomme. Ich glaube, dass es dann sehr, sehr viele Parallelen zu dem gibt, was ich in meinem Buch auch vorschlage. Das macht nichts, danke. Genau. Und es ist ja vielleicht auch spannend und auch für mich befruchtend, auch jetzt in vielen Präsentationen, die ich schon gehabt habe, dass man auf Parallelen draufkommt, aber auch in der Differenz klärt sich dann manches auch noch, okay, das ist die Sichtweise, ich kann es auch gut aushalten, dass das andere anders sehen, als wie ich sehe. Es könnte auch ganz anders sein. Das ist auch so ein Lehrsatz für mich, den ich schon spannend finde. Also ich es geht auch ohne dem. Okay. Gut, dann fange ich an. Ich habe lange überlegt in diesem Buch, ich habe ein Kapitel drin über ein gutes, ein erfülltes Leben. Was ist denn das eigentlich? Ja? Gehört das am Anfang? Kann man das am Schluss auch noch behandeln? Ich habe es einige Male hin und her geschoben und es ist jetzt am Anfang des Buches und ich glaube, dass es wichtig und richtig ist, das auch an den Anfang zu setzen, sich zu überlegen, was ist eigentlich, wo wollen wir denn als Gesellschaft, als Einzelner auch hin? Ich weiß, über diese Frage kann man ganz, ganz lang philosophieren. Sie können für sich auch vielleicht kurz sich die Frage stellen, was ist es denn, wo ich denn in meinem Leben grundsätzlich hin, was strebe ich denn an? Das Also ich bin draufgekommen in meinem Buch, ich behandle ja viele Themen, die schon vor Tausenden und mehreren Tausend Jahren auch behandelt worden sind. Und auch Rezepte sind auch schon erfüllt. Ja, was ist für Sie ein gutes, erfülltes Leben? Was gehört da dazu? Friede ist wichtig. Friede mit sich selbst und mit der näheren Umgebung, aber auch gesellschaftlich. Ja. Ja. Okay. Okay, das ist sehr gut wiedergegeben. Also es kommt da, wenn man so diese Frage stellt. Das hüpft da herum, aber ist egal. Also es ist die PowerPoint nur so der Stichwortzettel, bei dem Sie bei mir mitschauen können. Wenn Sie nicht so. Wenn ich sehen kann, was da läuft, dann. Okay, dann genügt es, ja? Ich glaube, dass das ganz was Wesentliches ist, das ist schon Grundbedürfnis. Auch da kann man sich natürlich die Frage stellen, was ist denn ein Grundbedürfnis? Aber es gibt schon so etwas, so eine Vorstellung, ein Dach über den Kopf und genug zu essen und vielleicht auch noch die eine oder andere Reserve, damit man in Notzeiten auch drüber kommt. Vermutlich ist das schon so etwas Allgemeines, was man brauchen kann. Vermutlich sind wir als Gesellschaft heutzutage weit über diesem Niveau, das man so als Grundbedürfnisse titulieren könnte. Aber so eine gewisse Basis braucht es. Und das, was dann eigentlich dazukommt, hat eigentlich relativ wenig mit materiellen Dingen zu tun. Das ist mir halt so einfach aufgefallen. Ja? Wenn man Volkswirtschaft studiert, und ist ein Volkswirtschaftsprofessor auch da, dann geht man grundsätzlich davon aus, dass der Mensch so gestrickt ist, dass es im Wesentlichen darum geht, das wäre jetzt so dieses linke Bild, Konsum und Reichtum und Wohlstand. Also es geht um materielle Güter und je mehr materielle Güter man produzieren kann, also das schafft schon Wohl, also das schafft schon gesellschaftliche Anerkennung, wenn ich viel dazu beitragen kann, also viel verdiene in aller Regel. Aber die Idee in erster Linie, das gute Leben besteht darin, dass man möglichst viel Wohlstand erwirtschaftet. Und das glaube ich, dass das grundsätzlich nicht so der Fall ist, sondern dass es was ganz was anderes ist. Also nach dieser grundsätzlichen Absicherung, die wir natürlich alle für uns brauchen, sind eher so diese Stichworte der Selbstliebe. Also ich habe da ein eigenes Kapitel über den Carl Rogers, der humanistische Psychologe, der eben das ganz stark in den Vordergrund stellt, im Guten, im Reinen mit sich selbst zu sein, überhaupt einmal wahrzunehmen, was denn in einem selbst auch abgeht. Also überhaupt wahrzunehmen, welche Emotionen in uns allen auch schlummern. Wenn wir das können, sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Und dann natürlich auch so authentische Beziehungen, also dass es uns gelingt, wirklich gute Beziehungen mit anderen Menschen aufzubauen. Ja, das. Und Aristoteles hat sich mit dem auch schon auseinandergesetzt. Also der hat irgendwie vor allem gemeint, wir können erst in den Räumen, wo wir zweckfrei leben, also wo wir nicht etwas tun, um etwas zu erreichen, also diese Umzuisierung, wie es die Marianne Gronemeyer nennt, wenn wir uns davon befreien können, sondern wenn es wir schaffen, Zeiten zu schaffen, in denen wir uns selbst frei entwickeln können, im Tun und im Nichtstun. Also das war so beim Aristoteles die Grundaussage. Also zwei große Unterschiede, die ich da drin mache, also kriegen wir das gute Leben, besteht das in erster Linie aus dem Haben, aus dieser Habenslogik, oder besteht das gute Leben aus dieser Seinslogik? Ich habe im Zuge meiner Präsentationen auch den Werner Onken kennengelernt, den manche auch kennen. Der hat mich auf die Momo von Michael Ende aufmerksam gemacht und auch den Briefwechsel, den er mit Michael Ende gehabt hat. Ich glaube, das wird zu weit führen oder so vielleicht, aber ich kann es vielleicht in der Diskussion auch nochmal ausführen oder so. Aber ich glaube, dass da ganz, ganz viel erkannt worden ist. Ob wir so unsere Zeit in dieser Logik der grauen Herren verbringen oder ob wir es schaffen, uns Zeit zu nehmen für uns selbst und für authentische Beziehungen zueinander. Also das sind so diese zwei grundsätzlichen Logiken. Und die Ökonomie sagt jetzt grundsätzlich, also die Volkswirtschaftslehre, so wie wir so wie sie, glaube ich, alle Ökonomen grundsätzlich lernen. Ich habe es eh schon irgendwie gebracht. Arbeit muss in aller Regel sein. Das Arbeit ist mit Arbeitsleid verbunden, aber wir bekommen dafür Geld. Weil wir Geld bekommen, können wir uns Dinge kaufen, und je mehr Dinge wir uns kaufen können und die konsumieren können, umso glücklicher und umso zufriedener sind wir. Das ist so, ist die Grundlogik. Menschen sind grundsätzlich nicht ganz gleich, also es gibt schon unterschiedliche Präferenzordnung, sagt die Ökonomie. Also die einen haben lieber Kuchen und die anderen essen lieber einen Schweinsbraten, oder die einen kochen lieber und andere unterrichten lieber oder sind lieber Banker. Also es gibt schon unterschiedliche Präferenzordnungen, aber grundsätzlich diese gleiche Logik gilt für alle. Und der Mensch ist rational und kann also seinen Nutzen optimal da maximieren. Das ist so diese Grundaussage. Ja, was mir auch erst relativ spät dann aufgefallen ist, also Emotionen haben da überhaupt, also so die wirklich wichtigen Dinge meines Lebens verbinde ich mit ganz tiefen Emotionen, die kommen da in dieser Logik einfach nicht vor. Die gibt es nicht. Also es gibt schon Präferenzen, aber es gibt nicht wirklich Emotionen. Genau, wunderbar. Was immer passiert da. Ich kann das, glaube ich, gut erklären, auch ohne dass Sie das irgendwie...
Es gibt hier keine Schrauben und diesen Stecker in Position.
Ja.
Soll ich meinen Sekundenkleber rausholen?
Ich kann das noch probieren. Jetzt habe ich das auch nicht mehr. Okay, ich kann ja weiter sprechen. Ich hätte es nur gern da selber, dass ich mitschauen kann. Ich habe es am Monitor, ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, was schert uns das, was die Ökonomie für ein komisches Menschenbild haben? Wir werden uns alle einer Meinung sein, dieses Menschenbild stimmt einfach nicht so wie es die haben. Aber meines Erachtens ist es nicht ganz zufällig, dass wir so ein Menschenbild in der Ökonomie zu beobachten haben oder dass die Ökonomen davon ausgehen, nicht weil der Mensch so ist, sondern das ist meine These oder eine meiner wesentlichen Thesen. Der Mensch soll so sein, damit er im Sinne dieser Ökonomie, im Sinne des Kapitalismus entsprechend funktionieren kann. Ja. Und daher am besten von Emotionen und sowas braucht man gar nicht. Wir wollen in erster Linie Maschinen haben, die gut funktionieren, die also den Prozess der Tauschwertmaximierung, so nenne ich das, immer weiter vorantreiben. Jetzt ziehe ich da auch nichts mehr, aber ist egal. Wobei ich jetzt schon ganz gern. Okay. Der John Stuart Mill, der also auf den dieses Menschenbild der Ökonomie zurückgeht, der hat ein Zitat geprägt, das ich schon sehr spannend finde, und da sagt er, wenn es jetzt dann noch bleibt, nicht, dass ein Ökonom jemals so töricht gewesen wäre, dass der Mensch wirklich so wäre, wie es die Ökonomie beschreibt, aber man muss halt so davon ausgehen, dass der Mensch so ist, um dann gut auch Wissenschaft betreiben zu können. Ja. Mittlerweile könnte man sagen, die Ökonomen stellen das nicht mehr in Frage, dass der Mensch vielleicht anders sein könnte, sondern man geht in aller Regel davon aus, zumindest habe ich so in Linz, wo ich Volkswirtschaft studiert habe, erlebt, dass man einfach sich gar nicht wahnsinnig viel damit beschäftigt, wie denn der Mensch funktioniert, aber das ist so diese Grundannahme, nutzenmaximierend. Und jeglicher Konsum ist, also je mehr Konsum, immer besser, und keine Vorstellung, dass es da irgendetwas anderes geben könnte, das auch für ein gutes Leben wichtig wäre. Ja, warum ist das? Ich weiß nicht, ob so diese Formel Ihnen bekannt ist, aber das ist von Karl Marx, ja, richtig. Das war dann so meine, also der Karl Marx beschreibt unsere kapitalistische Wirtschaft als eine solche, in der man eben Geld in den Wirtschaftskreislauf einspeist, also man verwandelt es in aller Regel, so zumindest in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der Karl Marx gelebt hat, in Waren, also in irgendwelche, in reale Faktoren, um am Ende des Tages wieder mehr Geld herauszuholen. Das ist so diese Grundaussage des Karl Marx. Heute könnte man sagen, im Finanzkapitalismus sind wir schon in eine etwas andere Phase getreten. Es gibt auch schon die Möglichkeiten, einfach Geld von sich aus direkt zu vermehren zu lassen. Man braucht es gar nicht mehr in Ware verwandeln. Aber das ist so diese Grundlogik des Kapitalismus. Ja. Und mit dem Geld, aber das, laufe ich damit wahrscheinlich jetzt offene Türen ein. Mit dem Geld an sich haben sich schon viele auseinandergesetzt. Das ist in aller Regel nicht problematisiert worden. Also Aristoteles hat die Tatsache, dass es Geld gibt, an sich nicht in Frage gestellt, aber die Tatsache, dass es den Zins gibt. Die abrahamitischen Religionen, also Judentum, Christentum, Islam, stellen grundsätzlich auch das Geld nicht in Frage. Allerdings stellen sie schon die Funktionsweise dieses Geldes in Frage und kommen dann zu Vorschriften, die göttliche Vorschriften eigentlich wären, oder so wie das Zinsverbot, wie das Sabbatjahr oder das Jubeljahr. Also Sabbatjahr, Schulden streichen alle 7 Jahre, Jubeljahr alle Vermögen auch wieder ausgleichen, alle 49 Jahre. Steht drinnen, ist nicht oft umgesetzt worden, aber es ist auch interessant, dass es so eine Vorstellung gibt, es braucht schon immer so einen Ausgleich. Ja. Also Geld an sich ist okay, also wenn Geld sich nicht von sich aus vermehren kann, das soll diese Formel GWG, also das ist okay. Was aber nicht okay ist, ist also, da macht das kleine Strich einen großen Unterschied, also dass aus GW dann G' wird. Ja. In meiner Auseinandersetzung mit diesem Thema, was ist es denn, was wirklich jetzt so das Problematische ausmacht, habe ich Anleihe genommen beim Thomas von Aquin, also 13. Jahrhundert, auch schon wieder ganz, ganz lange her, also ich greife auf wirklich viele Dinge zurück. Da weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob ich da bei Ihnen ganz offene Türen einlaufe, aber der hat so dieses Prinzip, das Äquivalenzprinzip aufgestellt. Also dass es das Problematische am Zins ist nicht unbedingt, dass es einen Zins gibt, sondern dass es Teile des Zinses gibt, wofür keine Gegenleistung erbracht wird. Also Vermittlungsentgelt, dass es einen Banker gibt, der die Buchhaltung führt und dafür irgendwie auch was verlangt, ist kein Problem. Ja. Eine Versicherungsprämie, also dass ich das irgendwie berechne, dass ein Kredit auch wieder ausfallen könnte und ich eben den Kredit nicht zurückbekomme. Aber wenn ich das richtig berechnen würde und die Ausfallswahrscheinlichkeit richtig berechnen würde, dann würde ich eine Versicherungsprämie dafür berechnen können. Allalong würde sie das genau ausgleichen und das wäre auch, das ist jetzt einfach einmal rechnerisch gesagt, auch okay. Ja. Und alles andere, was nicht okay ist, dafür habe ich ein eigenes Wort jetzt kreiert und das nenne ich Reichtumsprämie, also dass man quasi die Möglichkeit hat, im kapitalistischen System, das ist so das, eine Reichtumsprämie zu erwirtschaften. Und da unterscheide ich dann nur einmal zwischen dem, was so die Spar, also und das, was man beobachten kann, und der Thomas Piketty, dieses neue Buch, weiß nicht, ob Sie das kennen, das Kapital des 21. Jahrhunderts, der untersucht über 300 Jahre, wie hoch denn diese erwartbaren Kapitalrenditen im Durchschnitt sind und kommt auf 4-5%. Ich habe verschiedene Studien und komme auf 4-7%. Und da sage ich, das ist leistungsloses Einkommen, das jemand erhält, nur weil er reich ist. Es darf schon leistungsloses Einkommen geben, überhaupt kein Problem, aber dann, wenn jemand bedürftig ist. Aber leistungsloses Einkommen für Reichtum ist zumindest, um den Thomas von Aquin zu zitieren, unethisch und sündhaft. Also, und er hat sich ganz klar dagegen ausgesprochen. Man kann diese Unterscheidung treffen, also wenn man es auf... Also heutzutage kriegt man ja relativ wenige Zinsen oder gar keine Zinsen mehr auf den Sparbüchern. Meines Erachtens trifft ist das den Punkt aber nicht ganz genau, dass man da irgendwie jetzt dort wenig erhält, weil das ist halt für das, weil man in aller Regel risikoavers ist. Also wenn ich das auf das Sparbuch bringe, dann kriege ich halt, also will ich vermeiden, dass ich vielleicht auch einen Verlust habe. Ich könnte ja hergehen und auf den Kapitalmarkt einfach investieren und würde nach Thomas Piketty im Durchschnitt 4-5% heutzutage lukrieren können. Wenn ich mir jetzt aber eine Aktie kaufe, kann es mir schon passieren, dass die Hälfte ihres Wertes verliert. Oder ich könnte natürlich auch das Glück haben und sie verdoppelt sich. Ja. Aber weil ich dieses Risiko in aller Regel nicht nehmen will, sage ich, ich nehme lieber die sicheren Sparzinsen und nicht diese Risikoprämie, die da noch damit verbunden wäre. Das, was aber in aller Regel passiert, wenn Sie jetzt dort Geld zu einer Bank bringen, ich hoffe, dass ich es mir also richtig verständlich machen kann, dann lässt es die Bank ja nicht da liegen, sondern sie geht dahin und versucht es auf den Finanz- und Kapitalmärkten entsprechend anzulegen und kann da eben eine Prämie von, glaube ich, 4-7%. Mir geht es auch nicht um den Prozentsatz an sich, sondern um die Tatsache, dass das im Kapitalismus systemisch angelegt ist und das finde ich, dass das systemisch unethisch ist und also eigentlich geht es darum, das wegzubekommen. Gut, den Karl Marx habe ich schon gesagt, also das ist so seine Formel. Warum hat sich das durchsetzen können? Also wie gesagt, Thomas von Aquin war jetzt nicht irgendjemand, der sowas behauptet hat, sondern es waren quasi die gesellschaftlichen Institutionen der damaligen Zeit oder die wichtigen, die also eigentlich so gegen das Zinsnehmen sich ausgesprochen haben. Das, was allerdings, glaube ich, passiert ist, ist im ausgehenden Mittelalter. Das ist aufgrund verschiedenster Faktoren und die beschreibe ich in meinem Buch auch. Ich kann auch später da noch näher drauf eingehen, aber es hat hohe Nachfrage nach Geld gegeben aus verschiedenen Faktoren, unter anderem, weil eben so die gesellschaftliche Arbeitsteilung einfach größer geworden ist und das Geldangebot gesunken ist. Und wenn diese fundamentalen Faktoren aufeinandertreffen, dann bildet sich ein Preis und dann Silbergesell hat es zu dieser Zeit noch nicht gegeben oder eine Finanzinnovation, die also da versucht hätte, einen Ausgleich zu schaffen und daher hat sich dieser Preis einfach bilden können. Also gegen die Institutionen, die gesagt haben, wollen wir nicht, dass sowas passiert, hat sich das nach und nach durchsetzen können und ja, zumindest in dieser Phase sind dann Zinsen entstanden und in sehr, sehr hoher Höhe dann auch entstanden. Man muss schon dazu sagen, dass die Frage des Zinses ja nicht eine ist, die erst im ausgehenden Mittelalter neu entstanden ist, denn schon Aristoteles hat sich damit auseinandergesetzt. Aber ich glaube, also um so diese Moderne zu verstehen, sollte man da ansetzen und dann hat sich das über Jahrhunderte durchsetzen können. Gut. Also im Mittelalter gibt es Studien dazu, die sagen, also da hat es Zinsen von 30% gegeben und was soll es da in den letzten 300 Jahren sich offensichtlich in den entwickelten kapitalistischen Staaten herausgebildet hat, ist also so ein Satz von 4-5%. Wie gesagt, es geht mir auch nicht um den Prozentsatz, auch 1% wäre schon zu viel, denn das erhält man grundsätzlich nur dafür, dass man reich ist. Exponentielle Logik brauche ich, glaube ich, in Räumen wie diesen auch nicht erklären. Man könnte sagen, ja, weiß nicht, 5%, was ist denn das schon, oder 10% oder 20%. Wenn man sich das über größere Zeiträume anschaut, haben wir meistens überhaupt kein Verständnis dafür, was denn das bewirken würde. Also jetzt, wenn man 10%ige Verzinsung annehmen würde, dann würde ein Geldbetrag, den wir heute anlegen, in 30 Jahren eben schon das mehr als 16-fache wert sein. Das ist so diese Logik. Und wenn man wirklich 30% annehmen würde, wie es im Mittelalter auch gegeben hat, also in einer Phase des ausgehenden Mittelalters, wo es eben so diese Entwicklung gegeben hat, dass man also die Kolonien entdeckt hat, da wahnsinnig viel Gold gefunden hat, also wo diese 30% auch plausibel sind, dass das in gewissen Regionen und in gewissen Zeiten es auch möglich gewesen ist, den Reichtum mit so einer Rate zu vermehren, dann kann man sich das in aller Regel nicht mehr vorstellen, was das in einer Generation ausmachen würde. Also mit 30% das Ganze durchgerechnet, kommt man dann auf 2620, das 2620-fache. Und ich glaube, dass das mit einer, also die Verteilungswirkung, auf die werde ich noch kommen, dass das irgendwie sehr ungerecht ist, das ist kann man gut darstellen. Aber ich glaube, so, also um diese Metapher vom Wasser noch einmal aufzugreifen, ich glaube, dass so diese Veränderung am Geld dann schon auch nach und nach die Gesellschaft fundamental verändert hat. Viel mehr wahrscheinlich, als wir uns heutzutage auch bewusst ist. So wie uns nicht bewusst ist, wo denn überall Wasser drin ist, ist uns vermutlich auch nicht bewusst, wie denn diese Veränderung im Geldsystem auch unsere Gesellschaft nach und nach verändert hat. Ich will es so ganz plastisch an einem Beispiel jetzt da aufzeigen, wenn Sie so in einer nicht kapitalistischen Gesellschaft zu einem Geldbetrag kommen und darum können Sie sich jetzt ein Haus kaufen, irgendein Goldklumpen oder so etwas, so haben Sie also nach 10 Jahren auch noch immer die gleiche Möglichkeit, dass Sie sich genauso ein Haus darum kaufen können. Das passiert dann auch, aber wenn ich den Goldklumpen nur nach wie vor habe, könnte man ja wieder genau das gleiche Haus, also jetzt hat Inflation und sowas auch herausgenommen, aber ich könnte quasi um den Goldklumpen, die Entwertung, die könnte man ja sparen dann, so, also weil ich könnte ja wieder ein neues Haus kaufen. Da. Im Kapitalismus haben Sie allerdings die Möglichkeit, wenn Sie diesen Goldklumpen hernehmen, dann irgendwie jemanden verleihen und einfach zur Verfügung stellen und ja nichts tun, Sie brauchen ja nicht. Und nach 10 Jahren können Sie sich dann nicht nur ein Haus kaufen, sondern können sich theoretisch 2,6 Häuser kaufen. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, Anreizwirkung hin oder her, mir ist das egal. Aber wenn Sie sehen, dass das der Nachbar macht oder eben mit 30% irgendwie und dann sehen Sie binnen einer Generation, also binnen 30 Jahren, also schon irgendwie in Zeiten, die wir auch wahrnehmen, ist da jemand, der also dieses System verstanden hat und sich das zunutze macht, da ist aus einem Haus, ohne dass er etwas getan hat, hat er auf einmal, da bleibe ich bei diesen 10%, das hat er dann auf einmal schon über 16 Häuser. Ohne etwas getan zu haben, kann er quasi seinen Kindern, also nach 30 Jahren, 16 Häuser weitervererben. Das macht einen Unterschied, ob man so oder so eine gesellschaftliche Spielregel hat oder nicht hat. Ja, ich komme dann oder versuche in meinem Buch auch darzustellen, wo ich glaube, was für Folgen denn so eine unterschiedliche Spielregel, also ich bezeichne es wirklich auch als Spielregel, gibt es die kapitalistische Spielregel oder gibt es die nicht kapitalistische Spielregel? In einer kapitalistischen Spielanordnung wird alles belohnt, wie immer sie zu Tauschwerten kommen, nämlich dann egal, ob Sie das jetzt in Geld oder in Ware haben, weil das ist miteinander austauschbar, belohnt wird alles das, wo Sie zu Tauschwerten kommen. Ja. Grundsätzlich gibt es nicht recht viele Möglichkeiten, wie man zu Tauschwerten kommen kann. Das eine ist eben über Gewalt, also durch Diebstahl oder durch Raub. Oder was so am Beginn der kapitalistischen Entwicklung auch zu beobachten gewesen ist, was der Karl Marx als ursprüngliche Akkumulation bezeichnet hat, werde ich auch nur ein paar Sätze dazu sagen. Also das eine ist quasi über Diebstahl, Raub, das andere ist durch Arbeit, also nämlich selbst Tauschwerte produzieren, nur viel besser, wenn ich das so organisieren kann, dass wer andere für mich arbeitet und die Tauschwerte für mich produziert. Aber Arbeit ist so eine zweite Möglichkeit und dann ist es schon damit auch gekoppelt, dass man auch verzichten muss. Also ich kann das nicht gleich verkonsumieren, was ich da irgendwie entweder gestohlen oder erarbeitet habe. Ich muss ein Stück weit schon auch darauf verzichten können. Sonst kann ich den Mechanismus für mich also mir nicht zunutze machen. Und das, was meines Erachtens dann zu beobachten ist, auch jetzt so in dieser Entwicklung des Kapitalismus, ist, dass genau ein solches Verhalten auch immer stärker zu beobachten gewesen ist. Ursprüngliche Akkumulation, da beschreibt der Karl Marx in erster Linie, dass die größeren Bauern oder die ein Schloss gehabt haben, angefangen haben, die Allmende für sich in Anspruch zu nehmen. Also es hat so Gemeineigentum gegeben und plötzlich sind Zäune aufgestellt worden und haben die größeren Kapitalisten gesagt, okay, das gehört jetzt dort mir. Oder es sind wirklich auch Menschen ihrer Höfe einfach beraubt worden. Ja. Und das, was zu beobachten gewesen ist, dort immer, wo sich diese kapitalistische Logik entwickelt hat, dass es wirklich auch so diesen Raubzug gegeben hat, dass so diese Kleinbauern enteignet worden sind, dass das Gemeineigentum enteignet worden ist und sie da manche draufgesetzt haben und gesagt haben, das gehört jetzt mir. Und dass praktischerweise dann auch viele, die also dann keine Produktionsmittel mehr gehabt haben, dann nur mehr ihre Arbeitskraft gehabt haben. Und das war dann auch für die neuen Kapitalisten praktisch auch nur mehr praktisch, wenn man dann die neuen Arbeiter für sich arbeiten lassen hat können und die haben quasi alles akzeptieren müssen, damit sie zumindest ihr Überleben sichern können. Ja, also was ich darstellen will, ich glaube nicht, dass diese Einführung dieser neuen kapitalistischen Regel eben nicht bloß aus verteilungstheoretischen Überlegungen ungerecht ist, sondern dass sie schon eine fundamentale Veränderung im Verhalten der Menschen bewirkt hat, weil sie einfach ganz neue Anreize gesetzt hat für menschliches Verhalten. Und meines Erachtens ist es auch nicht so ganz, es ist nachvollziehbar, dass unter einer so einer Spielregel, also was heißt, zu Tauschwerten kommen und das wird belohnt, dass da quasi sich dann auch so ein Selbstverständnis herausbildet, dass man Wohlstand das Allerwichtigste ist. Ja? Weil das wird belohnt. Also alles, was sie tun und machen, wird quasi auf das hin abgeklopft, wie sehr es denn dazu geeignet ist, neue Tauschwerte zu erwirtschaften. Gut. Ich glaube, dass das ganz schnell gegangen ist, so wie sie diese Logik in der Geldwelt durchsetzen hat können, also dass aus Geld mehr Geld wird, haben natürlich auch die Realkapital gehabt haben, also die Waren gehabt haben, irgendeine Manufaktur oder irgendein Haus, dann auch irgendwie angefangen, einen internen Zinssatz zu verrechnen. Also auch genauso diese Logik quasi auch auf ihre wirtschaftliche Tätigkeit übertragen. Und dann natürlich auch angefangen, das auf die Preise entsprechend aufzuschlagen. Aber da komme ich nochmal. Das, was meines Erachtens dann auch passiert, ist auch nicht zu unterschätzen, ist, dass Geld hat es vermutlich in verschiedenen Gesellschaften immer wieder auch gegeben. Ja. In manchen hat es mehr Bedeutung gehabt, in manchen hat es weniger Bedeutung gehabt. Es hat in aller also Geld ist grundsätzlich, glaube ich, so eher dieses unpersönlichste Kommunikationsmittel, das wir haben. In erster Linie haben Menschen vermutlich eher so über Subsistenz, also sie haben das selber produziert, was sie zum Leben gebraucht haben. Dann hat es noch einen Teil gegeben, den man halt irgendwie dann auch getauscht hat mit anderen Menschen. Auch das war, da man aber auch grundsätzlich das Geld nicht gebraucht, das war eingebettet in persönliche Beziehungen, die eben dann der Bauer mit dem Handwerker gehabt hat und man hat gewusst, von wem bezieht man das Brot und der Handwerker hat gewusst, von wem bezieht er den Weizen. Ne? Also es war eingebettet in soziale Beziehungen. Ich finde ganz hervorragend zum Nachlesen ist das im Buch von Karl Polanyi, Die große Transformation, also wo er da quasi diese Entbettung der Gesellschaft da auch beschreibt. Ja, und Geld war immer notwendig für den Tausch mit Fremden. Und so wie sich dieses kapitalistische System und dieses Geldwachstum immer mehr durchgesetzt hat, hat es natürlich immer mehr Möglichkeiten gesucht, was kann man denn noch übers Geld regeln, wie kann man denn auch mittels Geld so quasi zu neuen Tauschwerten kommen. Ja? Und das, was dann passiert ist, ist, dass Geld eine immer größere Bedeutung in unserer Gesellschaft eingenommen hat. Wenn wir heutzutage über die Ökonomisierung reden, dann klagen wir ja in allererster Linie auch, dass sehr, sehr vieles in unserer Gesellschaft halt über das Geld geregelt wird. Und also das, was da passiert, ist eine ständige Verzweckung. Also alles, was wir tun, wird nur mehr unter dem Vorzeichen gelesen oder so, ob es jetzt was bringt oder nichts bringt. Gut, ursprüngliche Akkumulation habe ich schon versucht, kurz zu beschreiben. Ich glaube, dass Menschen immer gerne in dem Sinn tätig gewesen sind. Das, was allerdings, also und sich auch entfalten haben, ich habe es ja gesagt, auch beim Aristoteles kommt es schon vor, sich auch so in dieser Zweckfreiheit zu entfalten, gehört zum Menschsein ganz wesentlich auch dazu. Das, was aber in einer kapitalistischen Gesellschaft meines Erachtens passiert, ist, dass die Arbeit zur abstrakten Arbeit wird, nämlich dass sie nur mehr danach bemessen wird, wie viel zusätzliche Tauschwerte durch die Arbeit produziert werden können. Also diese Logik der Tauschwertmaximierung, also ob jetzt dort Geld oder Ware, wird voll und ganz auf die Arbeit übertragen und alles das, was da störend ist, nämlich Pausen oder Ruhezeiten oder einfach die Dinge machen, die man gern macht, die haben da wenig Platz, sondern Arbeit muss so sein, dass sie möglichst die Tauschwerte maximiert. Das ist auch unser heutiges Arbeitsverständnis. Ja. Also wie gesagt, ich glaube, Menschen arbeiten oder ich würde den Begriff Arbeit fast nicht mehr verwenden wollen, aber sind gerne tätig. Aber diese Form der Arbeit, die wir heutzutage haben, erscheint mir sehr verzweckt. Und ja. Gut, Konkurrenz, da schaffe ich glaube ich ein bisschen einen Bogen zu dem, was am Vormittag halt auch das Thema gewesen ist. Ich glaube, dass man auch nicht sagen kann, Menschen dann erleben sie nie in einer Konkurrenz zueinander. Das, was allerdings unter einer kapitalistischen Gesellschaft dann schon auch passiert, ist ja so dieses Verständnis, ich habe es versucht am Anfang zu zeigen, oder so, dass sämtliches Glück eigentlich nur dadurch besteht, dass man zum möglichst viele Konsumgüter für sich in Anspruch nehmen kann. Ja. Und wenn wirklich das Verständnis so ist, dass nur das irgendwie einen glücklich und zufrieden macht, dann ist der andere natürlich per se der Konkurrent für mein Glück, ja, weil alles, was sie jetzt dort essen, habe ich nicht gegessen und es hätte mich glücklicher gemacht, wenn ich das auch noch alles gegessen hätte, was sie heute zum Mittagessen bekommen haben. Ja. Wenn ich allerdings so ein Verständnis habe, dass in erster Linie fürs Glück oder für ein gutes, zufriedenes Leben wichtig ist, dass ich mich selbst entfalten kann, dass ich gute Beziehungen zu den anderen pflege, dann habe ich ja vermutlich eher so dieses Gefühl, dass eh genug für alle da ist und je mehr Zeit wir miteinander verbringen und uns austauschen, dann profitieren wir ja beide davon. Ja. Also diese Konkurrenzlogik ist dann viel, viel weniger spürbar. Ja. In Notzeiten wird es vielleicht schon auch so Konkurrenzelemente auch geben oder so, aber so in aller Regel, in der wir leben, wäre das mit der Konkurrenz gar nicht mehr so wichtig. Und spannend finde ich schon auch, wenn man anthropologische Studien sich anschaut, dass die auf einem sehr, sehr bescheidenen Niveau oft auch davon, also wirklich gelebt haben und auch das wirklich daran geglaubt haben, dass eh genug für alle da ist. Ja. Also haben sich als übermäßig beschenkte Menschen gefühlt. Also gibt es ein wichtiges, also ein gutes Buch vom Michael Salins, heißt das, über Steinzeitökonomie, also wo er genau diese Logik quasi von wirklich nicht kapitalistischen Gesellschaften auch beschreibt, die da in dem Gefühl einer absoluten Fülle gelebt haben. Ja, das, was auch neu wird, ist auch das Verständnis der Zeit. Auch da, finde ich, gibt es sehr spannende Studien dazu, wie denn das Verständnis im Mittelalter gewesen ist. Also man hat die Zeit ganz anders eingeteilt. Also es war nicht irgendwie so eine abstrakte Zeit, die gleichmäßig die ganze Zeit vergeht. Das übernimmt meines Erachtens so diese Logik auch des Geldes, wo man ja schauen muss, wie viel Zeit ist denn jetzt wirklich auch vergangen? Und es macht einen Unterschied, gerade wenn es sehr, sehr hohe Zinssätze gibt, ob denn da jetzt dort 7 Minuten, also diese Logik des Geldes überträgt sich auch auf die Zeit. Also hat es davor eher so diese aufgabenbezogene Zeit gegeben, wo man von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gesagt hat, das sind 12 Stunden. Das war viel logischer quasi, ein solches Zeitverständnis. So sind wir halt bei einem ganz anderen Verständnis der Zeit. Und sollten meines Erachtens auch nur mal darauf hinweisen, so diese Veränderung im Geldsystem hat nicht nur sich auf die Verteilung irgendwie negativ ausgewirkt, sondern hat unsere Gesellschaft sehr fundamental auch verändert. Ja, Vermögensverteilung, da glaube ich, laufe ich da jetzt da wieder offene Türen ein. Die globale Vermögensverteilung ist, glaube ich, also die reichsten 10% global gesehen haben 85% des Gesamtvermögens. Das heißt, dieser Mechanismus, dass es da jetzt eine Reichtumsprämie für veranlagtes Kapital gibt, da profitieren jetzt ein paar wenige davon, nämlich die reichsten 10%. Die kriegen fürs Nichtstun, nämlich nur weil sie reich sind, jetzt da noch eine Prämie dazu. Dass das bezahlt werden muss, das ist, glaube ich, in Kreisen wie diesen auch jetzt nicht was eine neue Erkenntnis, sondern wir bezahlen das alles in jedem Preis von einem Produkt, das auf dem Markt angeboten wird, muss das aufgeschlagen werden. Also der Herr Kreuz hat das ja auch schon sehr treffend nachgerechnet, oder so, wie hoch denn diese Prozentsätze sind. Bei Mieten sind sie viel höher als wie bei anderen Produkten. Ja, das, was ich glaube, ist, dass eben dieser Mechanismus dieses modernen Geldes eine systematische Umverteilung von unten nach oben bewirkt. Und das ist nicht so wie die Marxisten oder so manchmal davon ausgehen, dass so dieser Grundkonflikt eigentlich zwischen den Unternehmen und den Arbeitern besteht, sondern meines Erachtens besteht dieser Grundkonflikt zwischen dem Kapital und den Kapitalisten, jetzt halt in dem Sinn, also der Personen, die eben über Kapital verfügen, und den Konsumentinnen, die eben diese Prämie auch bezahlen. Und ganz wesentlich erscheint mir das, was auch am Vormittag schon gesagt worden ist, ich meine nicht einzelne Personen, die da irgendwie das Problem sind, sondern das System, das man sich da anschauen muss.
Kapital meint ihr jetzt aber?
Genau, alles, was Tauschwert ist. Alles, was Tauschwert hat. Alles, was Rendite. Ja. Alles, was Tauschwert hat, kann grundsätzlich, also Sie, wenn Sie über etwas verfügen, das Tauschwert hat, und Sie lukrieren nicht diese durchschnittliche Rendite, dann machen Sie in der kapitalistischen Logik etwas falsch. Ja. Sie könnten sie ja verkaufen und etwas anderes damit machen. Gut, ein österreichisches Beispiel, der Herr Mateschitz ist der reichste Österreicher, der vertreibt ein Produkt, das nennt sich Red Bull und das schmeckt offensichtlich gut oder auch nicht und man kann damit auch im Kreis fahren und so und verleiht Flügel. Also um es an diesem Beispiel auch deutlich zu machen, ich schreibe es in meinem Buch auch so, dass ich nichts gegen einen Unternehmer habe. Ja? Wenn der Unternehmer durch so eine Innovation und der erfindet ein Produkt, das alle kaufen wollen und der verdient da jetzt 7,5 Milliarden Euro, soll er es haben. Ja? Ja, es ist eher schwierig, aber also so, ich würde sagen, dass der Unternehmer, der innovativ ist, der soll dafür auch etwas bekommen. Also auch ein Künstler, der ein tolles Bild malt und jetzt sagen alle, okay, das möchte ich unbedingt haben, wenn er damit gut Geld verdienen kann, dann ist es jetzt meines Erachtens noch kein ethisches Problem. Ja? Das ethische Problem kommt dann herein, wenn man sagt, okay, diese 7,5 Milliarden, zu denen ist jetzt irgendwie auch gekommen, ob vererbt durch eigene Arbeit oder durch Diebstahl, das ist letztlich egal. Diese 7,5 Milliarden, wenn er die mit einer durchschnittlichen Reichtumsprämie, vermutlich haben Reiche sogar noch höhere Renditmöglichkeiten als wie diese 5%, dann kommt auf 375 Millionen Euro. Das sind letztlich auch so Zahlen, die so völlig unverständlich sind, im Jahr fürs Nichtstun, also nur fürs Reichsein. Ja? Und das heute für einen. Und das wird natürlich bezahlt und das bezahlen alle, die eben diese Produkte da jetzt dort kaufen. Ja? Aber das gilt natürlich nicht nur für den Herrn Mateschitz, sondern es gilt für jeglichen Kapitalisten. Und natürlich steckt da in jedem von uns auch ein Stück weit der Kapitalist drinnen. Also auch das muss uns klar sein. Also nachdem ich auch selber über bescheidenes Vermögen verfüge, bin ich natürlich zum Stück weit auch Kapitalist. Dann bin ich auch noch selbstständig, also bin ich in dem Sinne auch Unternehmer und dann bin ich Arbeiter auch noch, weil ich auch noch wo angestellt bin. Also es gibt da eine Rollenvermischung oder so, aber also so. Ich würde eben sagen, so quasi diese Charaktermaske des Kapitalisten, die stellt ja grundsätzlich in Frage, dass der dafür auch noch was bekommen soll. Ich habe es eben da so, also das könnte man jetzt genauso auf Deutsch auch, nachdem das Einkommensniveau in Österreich und in Deutschland relativ vergleichbar ist. Also das, was 20.000 Menschen erarbeiten ein ganzes Jahr lang, bekommt einer für das Nichtstun, nur fürs Reichsein. Okay, das habe ich schon gehabt mit dieser Reichtumsprämie, werden die alle bezahlt. Ich muss nur auf die Lösung kommen, aber die brauche ich da nicht mehr groß erzählen. Dass diese Dynamik, diese Spirale der immer mehr fossile Ressourcen, also ein ökologisches Problem verursacht, ist, glaube ich, in Kreisen wie diesen auch eher bekannt. Dass nicht nur quasi der Input ein Problem ist, sondern auch der Output, also die ganzen Emissionen, die CO2-Emissionen, aber viele andere auch, die wir in der Welt hinterlassen. Das hängt meines Erachtens ganz, ganz stark auch mit dieser Logik des ständigen Wachstums zusammen, also diesem Wachstumszwang, der in unserer Wirtschaft inhärent ist, der meines Erachtens eben so mit dieser Existenz dieser Reichtumsprämie auch zu erklären ist. Ungerechtigkeit habe ich schon gesagt. Meines Erachtens auch noch ganz wesentlich so diese Entfremdung, die stattfindet, indem unser Wirtschaftssystem sich auch ja Institutionen über viele Jahrhunderte jetzt herausgebildet haben, die also diese gleiche Logik ja auch wieder weiter transportieren. Also auch unser Bildungssystem hat seine Grundfunktion und warum es den gibt oder das Selbstverständnis oft einfach auch aus dem, dass man sagt, okay, wir brauchen neue Arbeitskräfte, damit eben so dieser Prozess der Tauschwertmaximierung immer weiter funktionieren kann. Also dass auch das in der nächsten Generation weitergehen kann. Und das hat natürlich einen Einfluss auch auf die Institutionen, in denen wir uns alle auch bewegen, also in denen wir uns tagtäglich bewegen. Und dass dieses System immer wieder auch systemimmanent zu Krisen tendiert, ist, kann man nachverfolgen in der Geschichte des Kapitalismus. Der Thomas Piketty bringt so auf diese Formel, die mir auch sehr nahe ist, dass das Grundproblem ist, also dass diese Reichtumsprämie oder diese durchschnittliche Rendite auf das Kapital einfach größer ist als die Wachstumsrate in der Wirtschaft, und das muss zwangsläufig auch über diese exponentielle Funktion immer weiter auseinandergehen und muss zu systemischen Krisen führen. Die kann man aufschieben, und ich versuche das auch nachzuzeichnen in meinem Buch, wie das so in dieser Nachkriegsära man nachzeichnen kann, was denn da alles auch passiert ist, aber das überspringe ich jetzt, weil ich auch glaube, dass wir auch in so einem Prozess sind, wo jetzt die ganze Zeit schon Problemaufschub betrieben wird, aber systemimmanent wird überhaupt nichts gelöst. Also irgendwann einmal muss auch da wieder ein gewisser Zusammenbruch kommen. Da geht es da drüber. Ja, meine Grundsatzformel ist also dieses, aus Geld wird Ware, wird mehr Geld. Und man könnte mir jetzt bei der Ware ansetzen, das war dann so meine Logik. Also man könnte eine Vermögenssubstanzsteuer auf alle Vermögensbestandteile draufhauen, damit eben dann am Ende nicht der G-Strich herauskommt, sondern dass das nicht vermehrt werden kann. Also dass es eine Spielanordnung gibt, dass wieder G herauskommt hinten. Ja. Oder eine Geldsteuer, das habe ich so genannt, aber man kann es gerne auch Umlaufsteuer bezeichnen. Also das ist meines Erachtens das, was der Silvio Gesell auch vorgesehen hätte. Also das, und ich finde, dass das, da schreibe ich auch in meinem Buch, der intelligentere Weg ist, Geld zu besteuern, also den Maßstab, mit dem man Tauschwerte bemisst. Weil bei der Vermögenssubstanzsteuer hätte ich auf jeden Fall das etwas gravierende Problem, alle Vermögensarten ständig auch neu bewerten zu müssen. Und das ist wahrscheinlich mehr als trivial. Aber die Hundesteuer können wir weglassen. Die Hundesteuer, ja, da würden wir uns ganz, ganz viel sparen. Ja. Also ich habe das, Formeln habe ich mitbekommen, erzeugen oft das Gefühl, da kenne ich mich sowieso überhaupt nicht auf. Man kann es, glaube ich, relativ einfach machen. Also wenn man eine Annahme trifft, dass in etwa 5% und von mir aus seien es 4%, also es geht mir auch nicht um den Satz oder so, wenn die Reichtumsprämie, sage ich jetzt einmal, 5% sind, dann würde ich nach dieser Formel eine Geldsteuer brauchen oder eine Vermögenssubstanzsteuer, theoretisch, aber ich bleibe jetzt bei der Geldsteuer, also eine Umlaufsicherung, also die eben dann 4,67%, das kommt nach dieser Formel da heraus. Ist eine relativ einfache Formel, aber also R durch 1 plus R müsste man einfach rechnen. Dann wäre es quasi im Durchschnitt nicht möglich, Geld für sich arbeiten zu lassen. Und das ist eigentlich der Hintergrund dieser Überlegung. Ja. Also
erinnert aber doch mehr an den Freiburg als an den Marxisten.
Naja, da können wir uns dann auch gerne darüber unterhalten. Also meines Erachtens gibt es beim Karl Marx im dritten Band des Kapitals durchaus also er bekrittelt ja den Mehrwert und sagt, der Mehrwert setzt sich zusammen aus dem Zins und aus dem Unternehmensgewinn. Zins jetzt durchaus, glaube ich, auch in dem Sinn, wie ich diese Reichtumsprämie verstehe. Ja. Und dann gibt es ein langes Kapitel über den Unternehmensgewinn, ob denn das als Arbeit zu bezeichnen sei oder ob denn das ob das Leistung für Arbeit ist oder ob das leistungsloses Einkommen ist. Und eigentlich kommt der Karl Marx meines Erachtens ja eh dann eigentlich auf den Punkt, dass er sagt, das ist ja Leistung für Arbeit. Ja? Also der Unternehmer ist ja in seinem Sinn auch jemand, der Arbeit erbringt. Und dann bleibt eigentlich nur mehr der Zins über das, was auch von Karl Marx zu kritisieren wäre.
Der Mehrwert soll dadurch der Gemeinschaft zugutekommen, indem er die
Genau, nein, da bin ich anderer Meinung, ja. Okay, aber meines Erachtens ist das, was man in den Staatskapital, also diese Experimente, die wir im 20. Jahrhundert erlebt haben, in Osteuropa auch viel eher als Staatskapitalismus zu bezeichnen, also ist ja diese selbe Logik der Mehrung der Tauschwerte übertragen worden. Und die haben ja quasi nach einer ähnlichen Logik genauso gelebt. Und es war ja bis in die 50er, 60er Jahre auch, also das hat man vergessen, aber wenn man sich da Studien anschaut, war nicht klar, ob jetzt dort unser freie Wirtschaft, also unser marktwirtschaftliches System denn besser geeignet ist, also Wachstum zu erzielen, oder ob es nicht das Staatskapitalistische besser möglich ist, höhere Renditen zu erzielen. Also wenn man sich in Erinnerung ruft, dass es also gerade in den kapitalistischen Ländern in den 30er Jahren ja massive, also durch die Weltwirtschaftskrise massive Einbrüche gegeben haben, und also in der UdSSR und in anderen Staaten ist da durchaus positive Wachstumszahlen gegeben haben. Also solange es Schwerindustrie gegeben hat, hat ja so diese Vergesellschaftung ja durchaus dazu beigetragen, mehr Tauschwerte zu produzieren, aber so quasi die Ausrichtung war, das will ich sagen, war die gleiche, mehr Wohlstand in Geldeinheiten zu produzieren. Ja. Und das stelle ich ja grundsätzlich in Frage. Okay, also es müsste eben so eine Steuer geben, aber da brauche ich jetzt glaube ich auch nicht viel erzählen, oder eine Umlaufsicherung geben, die ist also, wenn Sie heutzutage das Geld nicht einlegen, das soll diese linke Grafik zeichnen, also wenn Sie es nicht zur Verfügung stellen, und jetzt nehme ich da Inflation heraus, dann wird das nicht mehr, wenn Sie es zur Verfügung stellen, dann steigt es eben, jetzt annahmegemäß mit 5%, und ich würde eben sagen, also ich würde de facto nicht den Zins abschaffen, sondern ich würde quasi dieser Reichtumsprämie, die sie lukrieren können, eine gleich hohe Steuer entgegensetzen, die eben dazu führen wird, dass ein Kapitalist sein Kapital nach wie vor zur Verfügung stellen würde, weil wenn er es nicht zur Verfügung stellen würde, dann würde er nur einen Verlust haben, und wenn er es zur Verfügung stellt, dann gleicht sie eben so diesen Gewinn, den er nach wie vor hat, mit seiner Steuer aus, und es bleibt ihm am Ende gleich viel. Gut, die Erkenntnis, also diese Analyse, die teilen ja dann noch viele Menschen, dann ist aber jetzt auch so für mich die Frage, ja, was tun wir mit dieser Erkenntnis? Also vielleicht ist es in Deutschland ganz anders, in Österreich habe ich so das Gefühl, so die Bewegung entsteht da jetzt nicht, wenn man das den Menschen begreiflich macht, ist das nur diese Verteilungswirkung. Also man könnte ja meinen, da würden jetzt alle Menschen aufstehen und sagen, okay, und jetzt Revolution, und das kann so nicht sein. Man nimmt das zur Kenntnis und sagt, okay, am nächsten Tag gehen wir wieder genauso in die Arbeit und wir tun genau wieder weiter. Genau, ja. Was meines Erachtens, also ich komme nochmal auf das Menschenbild zurück, also, und das war für mich dann schon auch nochmal eine Erkenntnis, die ja da jetzt auch weiter gewirkt hat, dass ich glaube, dass so dieses grundsätzliche Menschenbild, das die Ökonomie da geschaffen hat, und nachdem die Ökonomie so mächtig geworden ist und wirklich auch unsere Gesellschaft sehr, sehr stark dominiert, auch viele Institutionen geschaffen worden sind, die nach einer ähnlichen Logik funktionieren, nämlich das Glück kommt von außen. Oder das gute Leben ist, wenn wir brav sind und gute Arbeitskräfte sind, oder wenn wir brav sind und in der Schule gute Leistungen erbringen. Also so quasi auf uns selbst braucht man nicht Rücksicht nehmen. Wir haben dieses Muster der Außenorientierung ganz, ganz stark übernommen, und wir leben einfach in vielen Systemen und haben das auch von klein auf gelernt, brav und gut zu funktionieren. Ja. Und wenn wir jetzt Menschen einfach irgendwie, also das ist ein bisschen die Erklärung, warum es jetzt nicht sofort zu einer Revolution kommt. Also wenn wir jetzt das nehmen würde oder so, also Konsum ist halt so jetzt dann trotzdem das Einzige, was halt so in so einer Logik übergeblieben ist. Wenn ich das nehme und kein Verständnis gewonnen habe, dass es schon noch eine ganz andere Quelle auch für ein gutes, zufriedenes Leben geben kann, dann bleibt nichts. Also ich komme auch wieder in die Psychologie dann mit hinein. Also ich glaube, dass auf ganz, ganz vielen Systemen diese Logik der Außenorientierung, ich glaube, dass das Geld das auf jeden Fall sehr stark befördert hat und dass wir mittlerweile gelernt haben, so zu funktionieren in verschiedensten Systemen. dass sie das also bis in private Beziehungen auch mit hineingetragen haben. Und es aber natürlich in uns auch noch immer eine Ahnung gibt, dass es da schon ganz was anderes auch geben könnte. Also das ist auch der Glaube vom Carl Rogers, den ich am Anfang auch zitiert habe, dass wir schon die Fähigkeit haben, auch mit unseren inneren Energiequellen und mit unseren Emotionen in guten Kontakt zu kommen. Gut, ja, also ein Stück weit meine Erklärung, warum es denn jetzt zu dieser Revolution kommt, ist, dass wir es eher mit einer Suchterkrankung unserer Gesellschaft zu tun haben. So. Völlige Orientierung nach außen. Die Belohnung kommt halt dann auch über Status und über Konsum und über also Geld verdienen und Geld haben, also so diese beiden, also Arbeit und Wohlstand und über den Konsum. Es gibt zwar ein Bewusstsein, dass es so nicht weitergehen kann, also das glaube ich, setzt sich schon mehr und mehr auch durch, aber man bleibt trotzdem, und also ich bin selber auch in der Politik, aber in der Politik nehme ich es ja ganz, ganz wesentlich wahr, also die Lösung, also auch wenn das Problem ganz stark oder viele unserer Probleme damit zusammenhängen, dass die Wirtschaft immer weiter gewachsen ist und immer weiter wachsen musste, ist die Lösung dann auch noch weiteres Wachstum. Also es kommt mir wirklich so ein Stück weit oft vor wie ein Alkoholiker, der das Gefühl hat, so, der Alkohol hat schon viele Probleme jetzt in meinem Leben auch verursacht, aber wenn ich jetzt dort da nur ein paar Bier-Intos kriegen kann, dann geht's noch einmal. Ja? Wir wissen, dass das nicht die Lösung bringen kann. Okay. Schlussfolgerungen, ich überziehe ein bisschen. Vielfache Krisen habe ich ja schon gesagt. Ich glaube, dass der Zusammenbruch des Systems irgendwann mal kommen wird. Wie der dann genau vonstatten gehen wird und wann das genau sein wird, das kann ich nicht sagen. Also da hüte ich mich immer vor Menschen, die glauben, das berechnen zu können, weil das ist meines Erachtens sehr komplex und schon vor 2 Jahren haben eigentlich viele geglaubt, dass das jetzt irgendwie mal kommen muss. Und dann sind die Zentralbanken auf die Idee gekommen, auf die Idee gekommen, also da jetzt nochmal unendlich viel Geld in die Wirtschaft zu fluten. Mit dem hat man nicht rechnen können, finde ich, dass sowas passieren wird. Ich glaube, dass das eben ein weiterer Problemaufschub unseres Systems ist, aber ja, wie lange das jetzt wirken kann, das weiß ich auch nicht. Also das traue ich mir nicht zu sagen. Ich glaube, dass es notwendig wäre, also das ist überhaupt keine Frage, nicht, also diese Spielregeln zu ändern. Ich glaube, dass das schon ganz tief greift, weil Geld in unserer Gesellschaft schon fast was Mythisches, was Gottähnliches bekommen hat. Und wenn man das kritisiert, wenn man quasi sagt, dass Geld sich entwerten soll, also unser Gott sollte irgendwie quasi entwertet werden, das ist ja quasi was Blasphemisches und das darf dann nicht sein. Ja, und Leiden ist einfach als Veränderung auch also lieber bleibt man bei dem System, das man eh schon kennt, aber man merkt, das geht jetzt da überall, geht sich langfristig nicht mehr aus. Aber etwas ganz Neues zu wagen, dafür ist zumindest derzeit die Stimmung noch nicht da. Alles das, was in Richtung, also das muss ich dann fast immer wieder dazu sagen, also natürlich bin ich dafür, dass man alles das tun soll, was in Richtung Verteilungsgerechtigkeit, regionale Kreisläufe, regional geht und so, also man darf das alles irgendwie auch tun und so, aber man muss auch sehen, die gesellschaftliche, den wirklich fundamentalen gesellschaftlichen Wandel wird das nicht bringen. Und wichtig erscheint mir dann auch immer so persönlich, wenn man sich da für etwas engagiert, auch persönlich drauf zu schauen, dass man nicht in diese Gefahr der Verzweckung hineinkommt. Also man kann sich auch mit vielen Dingen, die sehr gut sind, genauso in dieses Fahrwasser hineinkommen und dann hat man einen Termin nach dem anderen und ist dann trotzdem in einem anderen Hamsterrad drinnen. Und eigentlich geht es auch ein Stück weit darum, aus dem Hamsterrad auszutreten. Ja, das wäre schon irgendwie so diese andere Schlussfolgerung. Ich glaube, dass das auch was Wichtiges ist, auch für sich selbst zu sorgen, und ich glaube, dass wenn es gelingt, in guten Kontakt mit sich selbst zu sein, man vermutlich auch klarer bekommt, wo denn wirklich die Probleme in unserer Gesellschaft liegen und dann, dass man sich dann nicht auch zu sehr mit Nebensächlichkeiten auseinandersetzt. Dass das nicht immer nur einfach ist, also das können, also ein Psychologe oder Psychotherapeut auch da, dass er so mit sich, also da kommen schon auch manche Ängste oder Verdrängungen natürlich auch in uns hoch, Aber ich glaube, dass beide Revolutionen notwendig sind, im Äußeren als auch im Inneren. Ja. Also, und das wäre so diese Idee, da quasi jetzt da so das Glück muss nicht nur von außen kommen, sondern es gibt einen breiten Schatz auch in uns selbst, den man durch Yoga, Meditation etc. Also das sind so irgendwie auch so diese Dinge, die meines Erachtens auch wichtig sind, um, wenn man sich engagiert für eine bessere Welt, auch für die bessere Welt in sich selbst auch gut zu sorgen. Ja, ich glaube, damit bin ich jetzt fertig. Die Tiefe, mit der wir empfinden, also wenn es uns gelingt, wirklich auch die Tiefe unserer Empfindungen wahrzunehmen, das entscheidet über die Tiefe unseres Glücks auch. Und vermutlich werden wir aus so einer, also so auch ein Stück weit mein Glaube oder so, dass man, wenn man wenn wir da gut wären oder so, dann werden wir auch die nötigen Schritte setzen, die wichtig sind, um unsere Gesellschaft zu verändern. Und dass die Veränderung notwendig ist, das ist meines Erachtens eh klar. Ja, die Ansatzpunkte werden wir vielleicht finden, wenn wir auch gut auf uns selbst schauen und dann auch somit gut auf die Welt schauen werden. Danke.
Vielen Dank, lieber Markus Bühringer. Ich glaube, Sie haben einen sehr sympathischen Dialekt in die Gedanken der Geldreformbewegung gebracht, in jederlei Hinsicht. War sehr angenehm, Ihnen zuzuhören und das mal aus mit noch mit einer leicht anderen Konnotation, die vielleicht jetzt in der Diskussion eine Rolle spielen kann, die ich jetzt gerne eröffne und Sie um Ihre Wortmeldung bitte.
Ich würde eine ganz kleine Anmerkung zu Ihrem Mittelalter mit den 30% Zinsen.
Ja.
Also wenn es dann 30% Zinsen gegeben haben sollte, dann wäre das Mittelalter nicht so reich gewesen. Also im Mittelalter sind die ganzen Kathedralen entstanden, die ganzen Städte entstanden, da ist ein unglaublicher Reichtum entstanden. Also ich habe also das Mittelalter als Folge des Geldwesens von Hans Weidkamp damals verfasst worden. Und er hat genau das Gegenteil eigentlich, also ich bin da jetzt zu wenig in der Materie, um das jetzt zu beweisen, aber er hat genau das Gegenteil gesagt. Das Geldwesen war so, dass das Geld unter Umlaufzwang stand. Und weil es unter Umlaufzwang stand, also die ganze zünftige Entwicklung der ganzen Handwerker, mussten die sehen, dass das Geld unter das Volk kam, dass es ausgegeben wurde. Und dadurch sind innerhalb einer ganz kurzen Zeit in einem ganz kleinen Ort eine Menge von Kathedralen entstanden. Also das mit den 30% Zinsen im Mittelalter, das mag vielleicht in einem Gebiet gewesen sein, aber es war also sicherlich nicht das, was jetzt heute Frankreich ausmacht. Es ist genau das Gegenteil von dem, was Sie jetzt da oben gesagt haben. Aber das ist also jetzt...
Also das Mittelalter ist auch eine sehr, sehr lange Phase.
Yeah.